Das ergänzt sich jetzt auch. Ich kann ja Stunden weiterreden, aber ich versuche mich jetzt mal ein bisschen zu begrenzen.
Okay.
Das Letzte sage ich noch.
Hallo und herzlich willkommen beim Edufunk. Ich bin Anna.
Und ich bin Christian. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Christian, in einer Zeit, in der digitale Technologie unsere Lebensweise umgestaltet, ist es ja von entscheidender Bedeutung, dass man wirklich sicherstellt, dass niemand zurückgelassen wird. Doch wie können wir jetzt eigentlich sicherstellen, dass unsere Schulen für alle zugänglich sind, unabhängig von den Fähigkeiten vom Hintergrund?
Nee, ist gar nicht so einfach. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir haben uns da jetzt heute jemanden eingeladen, der uns da ganz, ganz, ganz viel dazu sagen kann, nämlich die Lea Schulz. Und hi Lea, schön, dass du heute da bist.
Hallo Lea, schön, dass du heute bei uns bist. Bitte stell dich bei unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Hallo an alle, ich bin Sonderschullehrerin vom Ursprung her und bin jetzt gerade aus Flensburg zugeschaltet. Ich arbeite hier an der Europa-Universität in Flensburg und kümmere mich rund um das Thema Deklusion. Also ich mache Lehr- und Lernforschung zum Thema digitale Medien, Inklusion und das Thema Teilhabe steht da meistens im Mittelpunkt.
Okay, du kommst ja jetzt schon aus der Stadt, die ganz gern Punkte verteilt.
Durchaus.
Also du hast jetzt schon mal unheimlich viel, viel mehr Sympathien auf Flensburg geholt, weil du einfach vom Start weg schon mal sympathisch bist. Schauen wir mal, ob es auch so bleibt, ja? Ja. Wenn ich dir die erste Frage stellen dürfte, Inklusion. Wie definierst du denn jetzt digitale Inklusion und warum ist sie in unserer zunehmend, sagen wir jetzt mal, digitalen Welt denn wichtig?
Und vor allem, wenn du hast zuerst das Wort Deklusion genannt, bin ich da richtig, wenn ich da jetzt Digitales mit Inklusion verknüpfe für all jene, die den Begriff nicht kennen, oder?
Ja, perfekt, genau. Also tatsächlich, ihr habt jetzt gerade zwei Dinge genannt und die sind auch zwei unterschiedliche, also gibt es quasi zwei unterschiedliche Definitionen so. Also wenn wir von Deklusion sprechen, geht es um die Verknüpfung von digitalen Medien und Inklusion, also die Frage, wie können wir die Potenziale und auch die Barrieren ausloten, wenn wir digitale Medien einsetzen und welche Optionen gibt es eigentlich, um Inklusion umzusetzen. Das ist so die Idee dahinter. Das ist ein Ansatz, den man im Unterricht nutzen kann für die Schulentwicklung, also sehr, sehr bunt. Es gibt viele verschiedene Perspektiven darauf und es geht eben vor allem darum zu gucken, was bedeutet Deklusion eigentlich, welche Möglichkeiten der Teilhabe habe ich für Kinder und Jugendliche, für Schülerinnen und Schüler. Wenn wir das Thema digitale Teilhabe angucken oder digitale Inklusion, würde ich tatsächlich die Definition ein bisschen anders setzen. Also bei der Deklusion ist es echt eher so diese Gestaltung, ne? Wie kann ich Lernräume gestalten, welche Optionen sind da? Und bei der digitalen Inklusion würde ich eher gucken, wie kann ich im digitalen Raum alle Menschen mitnehmen? Und die Deklusion geht da einen Ticken drüber hinaus. Also da geht es nicht nur darum zu sagen, ich habe jetzt eine Webseite und die muss barrierefrei sein, sodass alle zugreifen können mit ihren Hilfsmitteln, sondern es geht eben auch darum, wie kann ich im analogen Raum Hilfen, digitale Hilfen zum Beispiel schaffen oder welche Optionen bieten sich mir durch assistive Technologien Schülerinnen und Schüler noch mehr daran zu unterstützen, dass sie selbstständig arbeiten können beispielsweise. Also ist sehr ähnlich und überschneidet sich an einigen Stellen diese beiden Bereiche, aber Deklusion eben eher konzeptionell, didaktisch und digitale Inklusion ist eher eine Frage von Teilhabe in der Gesellschaft.
Zwei super spannende Themen. Ich glaube, toll wäre es, wenn wir heute zwar den Fokus auf die digitale Inklusion legen, aber trotzdem immer wieder auf die Deklusion dazu einsteigen. Also dass wir schauen, dass wir es kombinieren. Das wäre super.
Ja, Anna ist gerade drauf.
Welche Rolle würdest du denn sagen, spielen Bildungseinrichtungen bei der Förderung digitaler Inklusion?
Bei der Förderung? Jetzt muss ich erstmal über die Frage nachdenken, denn also bei der Förderung dessen, das ist ja, also das eine wäre für mich, digitale Inklusion zu erreichen und also bereitzustellen, das wäre für mich eine Grundvoraussetzung, was eigentlich alle Bildungseinrichtungen tun und können sollten. Inklusion zu fördern, finde ich, ist für mich nochmal was anderes. Da geht es vielleicht auch noch viel mehr darum, so diese Perspektive aufzumachen. Was ist eigentlich Inklusion? Wie schaffe ich das eigentlich, auch ich als Schülerin, dass ich alle anderen mitnehmen kann? Also, dass ich eben auch selber so agiere, dass alle dabei sein können in dieser Gemeinschaft. Also ein Beispiel, nehmen wir mal diese klassischen WhatsApp-Gruppenchats, ja, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Wie kommuniziere ich mit anderen, ohne jemanden auszugrenzen, beispielsweise? Genau. Das wäre jetzt so ein klassisches Thema für so eine WhatsApp-Gruppe. Und da können alle was zu beitragen. Was mache ich, wenn da jemand gemobbt wird, beispielsweise? Wie gehe ich dann vor? Und das sind alles so Strategien. Und das Thema Inklusion in diesem Fall eher im Sinne von Diskriminierung, beispielsweise, oder im Sinne von Mobbing. Was kann ich dazu beitragen, damit wir eben hier gemeinsam positives Zusammensein fördern können. Also, das würde ich jetzt unter dieser Form von fördern verstehen. Das andere finde ich fast viel wichtiger, dass man sagt, wir haben hier so eine Grundvoraussetzung, die wir bieten und wir müssen eigentlich dazu in der Lage sein, einen Lernraum zu gestalten für unsere Schülerinnen und Schüler, an dem alle teilhaben.
Und wie weit würdest du sagen, ist es tatsächlich an Schulen schon so weit, dass wir davon ausgehen können, dass diese Umgebung vorhanden ist?
Also, ich glaube, dass wir da fast gar nicht von ausgehen können, dass das an Schulen vorhanden ist. Und zwar würde ich nicht nur die Frage von Barrierefreiheit dort mit einbeziehen. Also es gibt ja ganz klassische feste Kriterien. Dazu sind wir eigentlich auch verpflichtet, wenn wir eine Schulwebseite haben, dass die barrierefrei gestaltet ist. Wer sich mal so Schulwebseiten anguckt, wird relativ schnell feststellen, viele davon sind so gar nicht barrierefrei gestaltet. Liegt auch daran, dass die Gelder oft gar nicht da sind oder auch die Expertise nicht unbedingt. Also Barrierefreiheit, finde ich, ist nur eine Möglichkeit. Das ist so ein bisschen, als ob man irgendwie eine Tür öffnet und sagt, so, hier kann man übrigens durchgehen. Aber ich finde, der Unterschied entsteht eigentlich erst dann, wenn man sagt, wie gehe ich denn durch diese Tür? Also und was verbirgt sich dahinter eigentlich? Also Lernen bedeutet eben nicht nur, ich mache eine Tür auf und schiebe da meine Schüler und Schüler durch, sondern ich möchte Lernen gestalten. Und da würde ich fast sagen, da gibt es sehr unterschiedliche Schulen. Also es gibt Schulen, die da schon Wert drauf legen und die so eine digital inklusive Lernumgebung erstellen, die auch vielleicht ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass digitale Medien auch neue Barrieren mit sich bringen können und zum Beispiel nicht einfach so eine Aufgabe in den Raum werfen kann, sagen kann, hier, ich bin diese Woche nicht da, erstellt mal bis nächste Woche eine PowerPoint-Präsentation. Die Schülerinnen und Schüler sitzen da, ich habe also weder einen Laptop noch WLAN zu Hause, ich weiß eigentlich auch gar nicht, welche Fotos ich benutzen darf oder wie man recherchiert im Netz. Also es gibt neue Barrieren, die dadurch entstehen können. Das ist natürlich irgendwie von Nachteil. Aber ich würde sagen, wichtig ist eigentlich eher die Gestaltung eines Lernraums. Also wie kann ich einen digital inklusiven Lernraum gestalten? Und da sehe ich erste Schritte an vielen Schulen, einige mehr, einige weniger. Aber so dieses umfassende, konzeptuelle Verknüpfen von digitalen Medieninklusion, das ist wirklich an kaum einer Schule wirklich in der Form vorhanden, an wenigen.
Okay, Lea. Steigen wir vielleicht ganz, ganz niederschwellig ein. Du hast vorhin so eine Schulhomepage angesprochen, die eventuell ja auch barrierefrei gestaltet werden kann. Jetzt mal ganz simpel erklärt, welche Kriterien müsste denn eine solche Homepage erfüllen, damit sie barrierefrei ist?
Ja, das ist jetzt spannend. Also barrierefreie Homepages, da gibt es ganz viele Unterpunkte. Und Barrierefreiheit, da gibt es Kriterien, die man sich im Netz angucken kann. Also geht es meistens darum, dass Menschen mit einer bestimmten Beeinträchtigung, mit einer Einschränkung im Bereich Sehen, Hören oder auch Motorik oder Ähnliches eben das dann bearbeiten können. Und dafür, ich kann ja nicht alle Kriterien aufzählen, aber ich versuche mal so ein paar, die dafür wichtig sind. Worauf muss ich achten? Also ein Beispiel wäre für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung, dass ich hinter den Bilder, die auf dieser Website integriert sind, dass da Alternativtexte hinterlegt sind. Das ist jetzt ein Beispiel. Wer übrigens genauer nachgucken möchte, das vielleicht nochmal, wäre vielleicht auch nochmal ein guter Tipp. Es gibt ein Barrierefreiheits-, also ist den richtigen Titel immer überlegen, Moment, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Ich hasse diese langen Wörter. Auch nicht barrierefrei übrigens, finde ich.
BFG ganz einfach, ja?
Genau, das soll in 2025, BFSG, glaube ich, ist die Abkürzung, Ja, Wahnsinn, oder?
Stimmt, weil BFG ist Big Fucking Gun und das im Film Doom. Egal, wir machen weiter.
Ja, so schön, ja. Also jeder kann sich da so seine Parallelen zurechtlegen. Genau, also der BFSG tritt in 2025 in Kraft und beschreibt es vielleicht nochmal näher. Aber um jetzt zu meinem Beispiel zurückzukommen, also wann ist eigentlich so eine Webseite barrierefrei? Zum Beispiel, wenn ich Alternativtexte hinterlege. Also, dass wenn ein Bild da zu sehen ist, zum Beispiel von dem Schulhof oder vom Schulgebäude, dass hinter dem Bild ein Text hinterlegt worden ist und der Screenreader von einer Person mit Sehbeeinträchtigung dann eben vorliest, was auf diesem Bild zu sehen ist. Das ist ein Beispiel. Es geht aber auch um Usability. Wo gibt es bestimmte Knöpfe? Sind die über verschiedene Tools ansteuerbar? Und wer mit so etwas arbeitet oder wie ist es zum Beispiel mit Audiodateien oder Videodateien? Sind bei den Videos auf der Seite Untertitel enthalten oder gibt es vielleicht sogar Videos, die in Gebärdensprache übersetzt werden? Wie ist es eigentlich mit den Texten? Da könnte man zum Beispiel gucken, gibt es die Texte auch in einfacher oder in leichter Sprache, sodass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung beispielsweise oder auch mit Mehrsprachigkeit da besser drauf zugreifen können. Also da sind viele, viele Kriterien, die da eben mit
also wirklich sehr, sehr umfassend. Und das hat man jetzt anfangs vielleicht gar nicht so wirklich auf dem Schirm, weil es ja wirklich so viele Sachen gibt, die man da beachten können, sollte, müsste, dürfte.
Ja, voll. Voll. Also genau, und das eine sind eben gesetzliche Vorlagen und das andere sind dann eben aus meiner Perspektive noch Dinge, die dazukommen sollten, damit man sich wirklich gut orientieren kann. Also ich finde zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass auch die Grundstruktur gut ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel mit meiner, also eine Schulwebseite hat ja immer eine Bedeutung. Ich möchte zum Beispiel Eltern informieren, ne? Oder ich möchte Schülerinnen und Schüler informieren oder ich möchte über Bildungsgänge informieren oder ähnliches. Dann muss es eben auch so gut aufbereitet sein, dass ich das verstehe. Ich habe gerade kürzlich ein Formular für die Anmeldung in einer Berufsschule für meinen Sohn nicht ausgefüllt, aber durchgelesen, weil er es mir gezeigt hat. Und da bin ich über so viele Begriffe gestolpert, obwohl ich selber aus dem Bereich komme, wo ich dachte, was ist denn damit bloß gemeint? ich weiß jetzt gar nicht, wo ich mein Kreuz setzen soll. Also das sind natürlich auch zusätzliche Barrieren, die vielleicht nicht unbedingt immer durch diese Gesetzeslage vorgegeben sind, die man aber durchaus eben mit bedenken sollte, ne, zusätzlich.
Eigentlich könnte man jetzt den Transfer schaffen, weil du gesagt hast, dass das die Website strukturiert sein soll, dass man sie auskennt. Ich glaube, das ist ja genauso, wenn man Arbeitsmaterial digital erstellt, hätte man da auch einen Bereich abgedeckt, oder? Dass wir sagen, wir schauen uns das an. Oder ob wir allgemein bei der Schule bleiben, das ist die Frage.
Genau, also wenn wir jetzt über Arbeitsmaterialien beispielsweise sprechen, würde ich tatsächlich sagen, da kommt es einfach, also aus meiner Perspektive, für zwei Dinge beachten. Natürlich muss ich als Lehrkraft dazu in der Lage sein, beispielsweise ein barrierefreies Dokument zur Verfügung zu stellen. Ich als Lehrerin gucke ja aber niemals auf eine, ich sag mal, auf eine Gesamtgesellschaft. Ja, das heißt, ich muss nicht alle Optionalitäten, die vielleicht sogar gesetzlich in dieser Idee von Barrierefreiheit vorgegeben sind, beachten, sondern muss ja eigentlich viel mehr gucken. Und das, da kommt dann die Didaktik ins Spiel. Ne? Also da sind wir dann bei der Didaktik. Wo stehen meine Schülerinnen und Schüler? Was ist der nächste Schritt ihrer Entwicklung? Und was für Barrieren sind vielleicht da, die ich mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Unterstützungskonzepten beiseite räumen kann? Also, ne, oder vielleicht auch verringern kann. Und wie mache ich das eigentlich? Das heißt, die Vorgehensweise ist nicht, ich gestalte ein Dokument und hinterlege hinter jedem Bild einen Alternativtext, damit der Schüler, der nicht sehen kann, das auch lesen kann. Ich habe aber gar keinen Schüler, der nicht sehen kann in meiner Klasse. Das heißt, ich mache mir zusätzliche Arbeit. Außer ich will es nachher bereitstellen für alle, für die ganze Schule oder so. Dann macht es Sinn, sowas mitzudenken. Aber wenn ich nur ein Hilfematerial oder einen Arbeitsbogen für meine Klasse ganz spezifisch entwickle oder auch ein digitales Tool entwickle, dann gucke ich doch ganz spezifisch darauf, was brauchen meine Schülerinnen und Schüler vor Ort. Und ne, und dann arbeite ich los. Deswegen würde ich diese beiden Sachen immer je nach Einsatzszenario betrachten. Ne, ist es für meine Klasse, für meinen Klassenraum, für einzelne Schülerinnen und Schüler, gucke ich ganz genau mir die Bedürfnisse, die Bedarfe, die Voraussetzungen meiner Schülerinnen und Schüler an. Will ich etwas entwickeln wie eine Schulwebseite oder Materialien für die ganze Schule oder meinetwegen auch OER, was ich online irgendwo bereitstellen möchte, Open Educational Resources. Dann gucke ich natürlich drauf, dass es grundsätzlich barrierefrei gestaltet ist. Dann muss ich Überschriften markieren, dann muss ich Alternativtexte einfügen, Dann muss ich dazu in der Lage sein, möglichst vielleicht einfache, leichte Sprache als Variante anzubieten, differenzierte Texte anbieten und so.
Das heißt, in der Ausbildung macht es durchaus Sinn, Studierende dafür zu sensibilisieren und ihnen einmal alle Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ein Dokument barrierefrei gestaltet werden kann, aber mit den Worten dann dazu in der Klasse dann wirklich nur logischerweise das zu verwenden, was auch vonnöten ist und in der Situation gebraucht wird.
Ich bin der Meinung, dass wir als Lehrkräfte alle dazu in der Lage sein sollten, ein barrierefreies Dokument zu gestalten. Also zumindest sollte ich die Grundlagen dessen wissen. Und vielleicht gerade in der Ausbildung, im Studium schon mal eine Selbsterfahrung gemacht haben, selber mal einen Screenreader angewendet haben. Was dann eigentlich passiert ist, wenn man dann über Instagram zum Beispiel rüber scrollt, dass einem diese ganzen tausenden Emojis vorgelesen werden. Ja? Keiner möchte das. Ja? Also, keiner möchte sich diese ganzen Emojis anhören. Ist manchmal übrigens auch ganz witzig, aber also, das am Rande. Aber wenn man wirklich Informationen haben möchte, dann hilft einem das nicht, wenn da drei Zeilen Emojis sind. Und ich finde übrigens auch, dass nicht nur Lehrkräfte oder angehende Lehrkräfte das wissen sollten, sondern auch SchülerInnen. Ja, also wir haben hier in einer Gemeinschaftsschule bei uns in der Nähe genau so ein Projekt mit unseren Studierenden durchgeführt und haben mit Schülerinnen und Schülern die Frage von Barrierefreiheit uns angeguckt im Zuge der Nutzung von Instagram. Also wir haben es an einem ganz konkreten Beispiel gemacht und haben sie mit einem Screenreader Instagram auslesen lassen und haben sie auch Instagram-Videos gucken lassen, wenn man nichts hört, haben also Kopfhörer aufbekommen, wo sie dann spüren konnten, am eigenen Leibe spüren konnten, was es eigentlich bedeutet, wenn ich eine Hörbeeinträchtigung habe oder wenn ich die Sprache nicht verstehe, dann haben sie sich chinesische Videos angeguckt. Also sind alles eben Dinge, um zu verstehen, um so, ja, zu sensibilisieren, vielleicht auch um Verständnis davon zu entwickeln, wie es eigentlich ist, wenn für mich da bestimmte Barrieren da sind. Das heißt jetzt nicht, dass alle Schülerinnen und Schüler, die es gemacht haben, automatisch jetzt hinter jedes Foto, was sie bei Instagram posten, Alternativtext legen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Zukünftig wird ja wahrscheinlich auch die KI sowas übernehmen. Das werden wir gar nicht mehr selber
sicher
machen.
Sicher, ja. Na,
sicher wird es da Möglichkeiten geben, dass jemand anders das für uns übernimmt. Aber wir sollten zumindest dieses Bewusstsein haben und genau diesen Perspektivwechsel auch gerade in der Ausbildung anregen. Unbedingt.
Also Lea, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, jetzt entsteht bei mir von meinem geistigen Auge so ein Bild und das sagt ganz klar oder sieht so aus, durch Digitalisierung wird Inklusion einfacher und auch vielfältiger. Stimmt's oder habe ich recht?
Aha, schöne These. Jein, darf ich so antworten?
Nicht natürlich, automatisch natürlich. Einfacher, oder? Mehr Möglichkeiten, aber nicht einfacher, würde ich sagen.
Ja, spannend. Es ist also aus meiner Perspektive ist es eigentlich immer beides. Also wir haben eben zum einen diese neuen Barrieren, die entstehen, weil vielleicht jetzt plötzlich Tools eingesetzt werden oder auch gerade in Schulen ganze Lernmanagementsysteme ausgerollt werden, wo einige Schülerinnen und Schüler nicht teilhaben können. Also beispielsweise ein Lernmanagementsystem wie Moodle, ne, nehme ich das mal als Beispiel.
Ich liebe
es. Das ist eine tolle Sache. Ja, also ne, ist wirklich eine tolle Sache. Ja. Aber man muss eben, wenn man das gut einstellt, kann es Spaß bringen, sage ich mal vorsichtig.
Habe ich von gehört, ja. Stimmt.
Genau. Aber ich muss eben auch da dazu in der Lage sein, den Lernraum so zu gestalten, dass meine Schülerinnen und Schüler damit arbeiten können. Und wenn ich jetzt beispielsweise überlege, wenn es um Schülerinnen und Schüler geht, die also gar nicht mal mit einer klassischen Behinderung dort arbeiten, sondern einfach Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben, sich zu orientieren in so einem großen Raum oder die Abläufe brauchen oder viel mehr Visualisierung brauchen, dann liegt es doch an mir als Lehrkraft, diese Barrieren zu verringern und diesen unübersichtlichen digitalen Raum, den man sich verlieren kann, wo man aus Versehen in andere Apps reinklicken kann, zack, ist man aus dem Moodle raus, macht andere Sachen und so weiter. Also da gibt es eine Menge Barrieren und die muss ich im Kopf haben. Das heißt, dadurch kann Inklusion manchmal schwieriger werden, weil ich mich neu als Lehrkraft neu aufstellen muss und auch neues Bewusstsein haben muss, wo jetzt Barrieren entstehen in meinem Klassenzimmer, wo ich irgendwie mit Arbeitsbögen gearbeitet habe, vielleicht vorher oder mit meinetwegen irgendwelchen Karten oder Spielen oder wie auch immer. Da habe ich schon eine Idee davon gehabt, was für Barrieren da sind und habe dann vielleicht schon Ideen gehabt, wie man sie aus dem Weg räumen kann. Und jetzt habe ich im digitalen Raum eben, muss ich mich ganz neu orientieren. Also von daher ja, es wird manchmal schwieriger, aber auch ja, wir haben viele, viele neue Optionen, die es einfacher machen. Also gerade wenn wir über diese Multimedialität sprechen, also dass ich verschiedene Zugänge zu einem Lerngegenstand schaffen kann, das kann ich jetzt viel, viel schneller und einfacher, ohne mir eine Videokassette auszuleihen. Entschuldigung, das ist wirklich schon ewig alt.
Was?
Ja, genau. VHS, was ist das denn?
Oh, jetzt wäre ich fast über den Schallplattenspieler gestolpert hier.
genau. Ups. Naja, aber diese HP, ne, die Projektoren in den Schulen sind noch nicht ausgenutzt. Ja, 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 ja. Muss man ja auch mal sagen. Aber wenn man also da eben genau raufschaut, dann ist es eben so, dass wir gerade mit den Alltagstechnologien, also mit iPads, mit Laptops, mit alleine mit Smartphones oder mit anderen Tablet-Varianten ganz, ganz tolle Möglichkeiten haben, hier schon dieses Multimediale hervorzuholen. Also ich arbeite zum Beispiel super gerne mit dem Book Creator. Das ist eine App fürs iPad, die super einfach E-Books erstellen lässt. Also die Oberfläche ist so einfach strukturiert, da kann wirklich fast jede Schülerin damit arbeiten. Und man kann Fotos hinzufügen, man kann Videos darstellen, ich kann einen Text als gesprochenen Text einsprechen lassen, ich kann ihn vorlesen lassen. Das heißt, ich habe zu einem einzigen Lerngegenstand verschiedene Wege, die diesen Lerngegenstand beleuchten. Und ich habe eben nicht so einen Text, der mir auf den Tisch gelegt wird und lies mal bitte, das ist Biologie, von oben nach unten durch. Und wenn sobald ich im Bereich Schriftsprache oder Sprache Schwierigkeiten habe, werde ich ständig stolpern. Und so kann ich relativ schnell auch als Lehrkraft verschiedene Optionen meinen Schülerinnen und Schülern bereitstellen. Und das ist einfach ein ganz, ganz großer Gewinn. KI wird auch ein großer Gewinn sein. Also es werden immer mehr neue assistive Technologien entwickelt werden, die uns Dinge abnehmen, ne? Sowas wie Alternativtexte schreiben. Wenn ich bei Facebook ein Foto poste, wird mir schon automatisch ein Alternativtext vorgeschlagen. Oder bei PowerPoint zum Beispiel gibt es auch schon zum Teil so automatisch generierte Texte. Das wird in Zukunft noch viel, viel mehr werden. Wir werden sowas nicht mehr selber machen müssen, beispielsweise. Oder Avatare, die automatisch in Gebärdensprache übersetzen. Die funktionieren noch nicht so großartig. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Ja, also wir sind eben kurz davor, solche Sachen eben relativ einfach hinzubekommen. Und was bedeutet das für einen gehörlosen Menschen, mal hier eben alle Zugänge zu haben? Ja, ich kann mir ein Video nehmen und dann wird das automatisch übersetzt. Oder ich setze mich in irgendeinen Raum nach vorne, spricht jemand, ich mache mein Handy auf, das läuft mit und ich sehe in Gebärdensprache, was der da vorne spricht. Also wie großartig ist das? Ja, das bietet also ganz, ganz neue Möglichkeiten und Zugänge, wenn wir jetzt über diese über diese Form von Beeinträchtigung sprechen, aber auch sowas wie Übersetzung in leichte Sprache oder in einfache Sprache oder ich nehme mir ChatGPT und vereinfache den Text, den ich nicht verstehen kann oder wie ich, ja, mit bei meinen Kindern im dänischen Kindergarten oder in der dänischen Schule, bekomme wieder meinen Elternbrief, den ich nicht verstehe. Was mache ich? Halt den Google-Übersetzer drüber und lass ihn mir auf Deutsch übersetzen. Ja? Also das sind natürlich großartige Möglichkeiten, die einfach Teilhabe bedeuten am Ende. Ne? Wie viele Eltern können am Schulsystem nicht teilhaben, weil sie die Elternabende nicht verstehen, weil sie die Elternbriefe nicht nachvollziehen können, weil sie vielleicht auch manchmal sogar nicht mal lesen können und dann eben keinen Zugriff haben, müssen jetzt irgendwelchen Lernplattformen am besten noch, sind die zum Teil ja schon integriert, die Eltern bekommen ständig da irgendwelche Push-Up-Mails oder Nachrichten, verstehen sie die aber nicht. Also da wird die Technologie definitiv noch viele schöne Dinge mit sich bringen, die uns unterstützen.
Aber ist es nicht nach wie vor in der Gesellschaft irgendwie ein Tabuthema zuzugeben, dass man etwas nicht kann und sich dann Hilfe zu suchen? Also ich glaube, das ist ja das größte Problem, wobei jeder von uns kann irgendwas besser, schlechter. Also ich glaube, es ist einfach menschlich, ja? Aber es ist einfach ein Problem, das zuzugeben und vielleicht sagen zu müssen, ja, ich habe mir jetzt im Internet ein Tool gesucht, ich habe mir Hilfe geholt. Ich glaube, das braucht doch viel Mut, um das einfach offen zu sagen.
Ich sage ja immer, mein Mann hat unser Haus mit YouTube-Videos renoviert. Das ist eine Zukunftskompetenz, mit Fehlern umgehen zu können und sich Hilfe zu holen. Und wenn wir in der Schule nicht dazu in der Lage sind, Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, dass sie lebenslang lernen können, dass sie also eine Offenheit dafür haben, aha, das kann ich nicht, wie kann ich das schaffen, dass ich das hinbekomme, wo hole ich mir die Hilfen und so weiter. Ne? Wenn ich das nicht schaffe, dann hat Schule doch ihren Zweck verfehlt, aus meiner Perspektive. Ne? Und dementsprechend brauche ich genau diese Haltung im Lehramtsstudium. Wir dürfen immer nicht vergessen, die Studierenden, die zu uns kommen, die haben selber ein ganz anderes Schulsystem erlebt und das machen sie eigentlich häufig nach. Sie lernen genau das, was sie über 13 Jahre, über 12, über 11, wie lange auch immer sie im Schulsystem waren, erlebt haben. das so ähnlich versuchen, dies nachzumachen, weil sie oft eben keine andere Idee haben, dass es vielleicht sogar anders gehen könnte. Und das darf man immer nicht vergessen. Umso wichtiger ist es, an dieser Haltungsfrage ganz viel zu arbeiten. Haltung für Inklusion, Offenheit, für Fehler, Fehlerkultur. Auch diese Kultur, das freut mich sehr, dass es in vielen Schulen deutlich besser geworden ist, dass man einfach die Klassenzimmertür offen lassen kann. Also, dass andere Lehrkräfte in den Klassenraum reingehen können, dass andere dass ich eine Offenheit habe, dass man in meinen Unterricht reingucken kann. Das war über viele Jahre und ist auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen immer noch so, dass man das Gefühl hat, man wird irgendwie beobachtet oder bewertet. Nee. Sicherlich auch eine Quintessenz aus unserem Referendariat in Schleswig-Holstein, muss ich auch nochmal dazu sagen. Ja? Der Vorbereitungsdienst, der ständig wertet und Noten gibt, hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass man nicht mehr so gerne Menschen in den Klassenraum gucken lässt. Und das, finde ich, ist absolut falsch. Wir müssen eigentlich in so eine Haltung hineinkommen, dass wir uns reflektieren mögen, dass wir über Inklusion sprechen, dass wir darüber sprechen, dass ich selber Dinge nicht kann und so weiter. Also Fehlerkultur nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrkräfte. Natürlich mache ich ständig was falsch. Jeden Tag mache ich was falsch. Ja. Aber ich weiß, dass das dann nicht gut gelaufen ist und ich überlege, wie kriege ich es anders hin.
Ja, und genau das ist ja doch der Schlüssel irgendwie zum Erfolg. Niemand ist perfekt, jeder macht Fehler. Wichtig ist nur, also denke jetzt ich, dass du die Fehler reflektierst, sie erkennst und einfach versuchst, so peu à peu jeden Tag so ein Stückchen weit besser zu werden. Keine großen Sprünge, immer nur so ein bisschen. Und ich finde, das ist so unser großes Ziel. Lea, hast du jetzt vielleicht so ein paar rein zufällig so Best-Practice-Beispiele, wie jetzt Schulen erfolgreich digitale Inklusion umsetzen können?
Ja, da gibt es 1000 Beispiele. Wie viele Stunden darf ich reden?
The stage is yours.
danke. Also, es gibt natürlich 1000 Beispiele, wie man damit umgehen kann. So ein paar habe ich gerade auch schon erwähnt. Ja. Es ist ein bisschen die Frage, wie man drauf guckt. Gucke ich aus der Schulentwicklungsperspektive oder aus der Unterrichtsentwicklungsperspektive drauf? Wenn ich jetzt erstmal so von der unterrichtlichen Seite drauf schaue, würde ich sagen, also es gibt Möglichkeiten, digital inklusive Lernräume zu gestalten. Ich selber nutze immer gerne das Universal Design for Learning als Grundlage. Das ist also quasi ein Modell, das nochmal aufzeigt, was brauche ich eigentlich, um einen Lernraum zu gestalten, also um eine Voraussetzung zu gestalten. Ich brauche Lernengagement, ich muss also das Lernengagement meiner Schülerinnen und Schüler, Motivation, Selbstkonzept, Emotionen und so weiter mit berücksichtigen. Ich brauche eine unterschiedliche Gestaltung der Lernergebnisse, also dass die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Lernergebnisse darstellen können, auch unterschiedliche Informationen verarbeiten können. Und ich brauche eine unterschiedliche Repräsentation von Informationen. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Das kann ein Video sein, ein Hörbeispiel, ein Text, ein Gespräch, ein Dialog und so weiter. Also, dass ich verschiedene Optionen habe, einen Lerngegenstand zu greifen. Und ich finde, da kann man ganz gut andocken und sagen, so, und was biete ich meinen Schülerinnen und Schülern jetzt? Wenn ich zum Beispiel eine Unterrichtseinheit plane, überlege ich immer als erstes, was brauchen meine Schülerinnen und Schüler in meiner Klasse jetzt ganz genau an zusätzlichen Hilfen. Das können, und die bestelle ich dann oft in digitaler Form, aber nicht nur, bereit. Das können zum Beispiel ganz einfache Erklärvideos sein, um das Vorwissen zu aktivieren, um alte Dinge nochmal aufzubereiten, um nochmal einen neuen Denkanstoß zu bieten. Das wäre also die einfachste Form. Wenn es um sprachliche Hilfen geht, gebe ich meistens für so eine Unterrichtseinheit so ein ganzes Board raus. Ich arbeite gerne mit Taskcards, andere arbeiten mit Padlet oder anderen Varianten, so dass man dem Board zusätzliche wichtige Fachbegriffe oder wichtige Aussagen und so weiter notieren kann und schreiben kann oder neue Wörter sammeln kann, die man vielleicht noch nicht kennt. Also auch das als Möglichkeit und diesen dort als Audio, als Piktogramm und als Schriftsprache hinterlegt, sodass die Schülerinnen und Schüler da reingucken können. Treffende QR-Codes, Aufgabenbeschreibungen in verschiedenen Sprachen anbieten, damit alle Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall diese Aufgabe verstehen. BitsBlock ist da ein guter Zugang. Da kann man entsprechende QR-Codes auch erstellen, auch in unterschiedlichen Sprachen. Ich habe dann zum Beispiel mal für die ukrainischen SchülerInnen einen gelben QR-Code auf ein Arbeitsblatt oder auf die Stationsarbeit gedruckt und für die deutschen Schülerinnen und Schüler einen schwarzen. So dementsprechend wussten sie dann immer schon, über welche Farbe, welche Sprache sie abrufen konnten, und dann wurde ihnen die Aufgabenstellung quasi vorgelesen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, die sich in der deutschen Sprache nicht sicher genug waren, konnten sich dann in ihrer eigenen Sprache für diese Aufgabe nochmal rückversichern, ob sie die richtig verstanden haben.
Okay, genau. Cool.
Übersetzer kann ich nutzen, Vorlesefunktionen, Diktierfunktionen, also assistive Technologien, Lernunterstützung, Kooperation, Kollaboration, auch da Vorwissensaktivierung, Advanced Organizer, finde ich, ist eine tolle Sache. Wie stelle ich so eine Unterrichtseinheit dar? Wie sammle ich immer in der Unterrichtseinheit immer wieder neue Informationen und versuche sie zu strukturieren, zu ordnen in der Mindmap? Und nicht zu vergessen, das ergänze ich jetzt noch, ich kann ja Stunden weiterreden, aber ich versuche mich jetzt mal ein bisschen zu begrenzen.
Okay.
Das Letzte sage ich noch, und zwar, was immer wieder vergessen wird, ist, dass auch die Lehrkraft Unterstützung benötigt. Ich habe jetzt ganz viel über so eine Lernumgebung gesprochen, was muss ich alles für Schülerinnen und Schüler gestalten. Und ich habe von meinem inneren Auge schon einige Lehrkräfte, die so die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, wann soll ich das denn jetzt noch alles machen? Ich bin froh, dass ich meinen Unterricht auf die Reihe kriege und jetzt soll ich noch irgendwelche digitalen Lernumgebungen gestalten, die Inklusion leben und so weiter und 1000 Maps und Taskcards und so. Ich finde, also Inklusion schaffen wir niemals allein, schaffen wir nur zusammen. Das heißt, ich muss auch lernen, wie ich relativ effizient Unterrichtsmaterialien vorbereiten kann, nutzen kann, finden kann, suchen kann, aufbereiten kann und wie wir gemeinsam in einem multiprofessionellen Team gemeinsam Unterricht planen und vorbereiten können. Ich war gerade kürzlich in einer Schule zu Besuch und da haben die für den gesamten Jahrgang Unterricht immer gemeinsam geplant und zwar so, dass jede Gruppe, die geplant hat, immer eine Woche frei hatte in dem jeweiligen Tag. Ja, okay. Das heißt, die haben für die anderen mitgeplant und mussten dann natürlich noch individualisieren für die eigene Klasse, aber hatten das Grundkonstrukt für die ganze Woche gesetzt.
Ne? Okay.
Dazu braucht man am Anfang viele Absprachen, aber es ist möglich. Und das ist eben auch über digitale Plattformen möglich, indem man sich austauscht, indem man das hinterlegt, indem man weiß, ach guck mal, das haben die schon bearbeitet, da stelle ich nochmal eine Frage zu, dann tippe ich meine Frage unten drunter rein, die anderen antworten darauf und so weiter. Also da gibt es viele tolle digitale Möglichkeiten, auch im Sinne von Diagnostik, Lernstandserfassung. Ich höre jetzt auf. Also es gibt 1000 Ideen. Ich kann nur empfehlen, da mal loszuarbeiten und Inklusion zu leben in Schule und Unterricht.
Und wahrscheinlich kann ich mit genau den genannten Tools auch nicht nur die Aufgabenstellung mit QR-Code vertonen, sondern auch die Rückmeldung. Das heißt, da sind wir eigentlich auch bei den alternativen nicht nur Prüfungsformaten, sondern auch Rückmeldungen, dass ich sage, das Kind muss nicht durchlesen, was ich rückmelde, sondern es hört sich an zum Beispiel.
Auf jeden Fall, genau. Also da gibt es viele, viele Tools, mit denen ich das machen kann. Ich kann es natürlich in so einem Lernmanagement automatisch schon hinterlegen, dass ich da eine Sprachnachricht hinterlege. Wenn ich noch viel im analogen Format arbeite, empfehle ich immer gerne Clicker. Das ist eine Plattform, wo ich so QR-Codes auf so kleine klebende Sticker drucken kann, den scanne ich dann ein, da spreche ich dann schnell was drauf. Das heißt, man hat dann eine Rückmeldung zu einem Lernergebnis und das klebe ich dann da auf das analoge Lernprodukt drauf. Das ist super effizient und es hat
einen zweiten
Effekt.
Das mache ich auch schon.
Das hat einen ziemlich geilen zweiten Effekt, finde ich, weil das nicht nur die Schülerinnen und Schüler abholt, die nicht lesen können oder die Schwierigkeiten beim Lesen haben, sondern es lässt auch den Rotstift wegfallen. Ja. Also, oder zumindest zum Teil wegfallen. Ne? Also es ist nicht dieses, da ist ein Lernergebnis und ich kritzel da überall rein und überall durch, sondern ich gebe eine Rückmeldung, die kann kritisch sein, aber man hört meine Stimme dabei. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich da drunter schreibe, ja, irgendwie war nichts. Ja, so.
Und jetzt sagst du ihm, ey, war echt nichts.
Ist schon ein Unterschied, ja. Ja, war halt nichts, aber ich mag dich trotzdem, ja. Nee, das ist natürlich keine Form von Feedback, aber ich kann eben durch meine Stimme es ganz anders ausdrücken. Also eine ganz andere Form von Rückmeldung und Feedbackkultur. Und ich kann natürlich auch offenlegen und sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler mir auch eine Rückmeldung dazu geben können und sagen können, ja, das habe ich so gemacht, aber ich wollte damit das und das ausdrücken.
Ja. Mhm. Lea, mich würde noch interessieren, wo oder wie stellst du dir Diklusion und digitale Inklusion in 10 Jahren vor? Ist das dann, wird das dann überhaupt noch extra zum Thema gemacht oder sind wir dann schon so weit, dass das selbstverständlich ist und einfach passiert?
In meinen ersten Vorträgen zum Thema Diklusion, also als das Wort schon geschaffen war, habe ich immer gesagt, ich habe das Wort geschaffen, um es abzuschaffen. Mittlerweile habe ich schon so ein bisschen resigniert, aber nicht vollständig. Also die Hoffnung stimmt zuletzt. Tatsächlich, also ich sehe es immer noch so, dass der Begriff eigentlich dafür da ist, um das Ziel zu erreichen, dass wir nicht mehr über die digitale Medien reden müssen und auch nicht mehr über Chancengerechtigkeit und Inklusion. Ich glaube aber dadurch, also der Weg ist zum einen lang, ne, Schule verändert sich nur sehr langsam, das ist das eine. Das zweite ist aber, dass Technologie dafür tausendfach so schnell sich entwickelt. Noch mehr eigentlich. Also ich finde die Zahl gerade nicht, aber deutlich schneller sich entwickelt als das Schulsystem. Und das wird dazu führen, dass man zumindest auf der wissenschaftlichen und auch auf der Praxisebene immer Menschen haben muss, die sich da intensiv mit auseinandersetzen. Ne? Also die zum Beispiel überprüfen, ob die Lernmedien barrierefrei sind, die zum Beispiel überprüfen, inwieweit kann das im Unterricht wirklich eingesetzt werden, welche Optionen habe ich, welche Barrieren könnten existieren, die vielleicht nicht unter den Begriff Barrierefreiheit fallen. Also ich glaube, wir müssen uns da schon langfristig mit beschäftigen. Das glaube ich. Trotzdem ist meine Idee, dass wir irgendwann in der Zukunft, zumindest in Schule, nicht mehr über diese Begrifflichkeiten reden, sondern dass per se digital inklusiver, deklusiver Unterricht gemacht wird. Das ist meine Hoffnung und ich glaube, dass wir das auch schaffen können.
Und gibt es für dich noch, oder gibt es schon irgendein Vorreiterland, wo du sagst, dort läuft es schon so toll, das ist ein tolles Vorbild für Österreich, Deutschland, Schweiz, wie auch immer?
Nein. Also es gibt natürlich Länder, die digital relativ gut aufgesattelt haben. Und es gibt auch Länder, die mit der Frage von dem beiden Inklusionsbegriff anders umgehen. Wir in Deutschland, wir sprechen ja zum Beispiel immer noch über den Förderschwerpunkt Lernen. Nur den habe ich auch studiert. Und ich frage mich immer, warum nicht alle Lehrkräfte das Lernen studiert haben. Ja, also nicht nur mit, also Schwierigkeiten im Lernen gibt es immer. Und jeder wird in seiner Laufbahn in irgendeinem Thema irgendwann mal Schwierigkeiten mit Lernen haben. Natürlich ist es bei einigen Schülerinnen und Schülern deutlich eklatanter. Aber darum geht's nicht. Ja, also es geht ja eigentlich darum zu wissen, wie das Lernen funktioniert, was da für Prozesse laufen, wie man das unterstützen kann und so weiter. Und da sind andere Länder besser als wir. Da gibt es nämlich diesen Förderschwerpunkt gar nicht, sondern da lernen Lehrkräfte das einfach direkt. Ja. Das finde ich auch sinnvoll. Ich würde eher sagen, dass es bestimmte Länder gibt, die in bestimmten Bereichen schon einige gute Ideen haben. Also zum Beispiel wird das Thema assistive Technologien in den USA sehr breit gefächert schon diskutiert. Da gibt es unglaublich viel Wissenschaft zu. Da gibt es eine Menge auch praktischer, theoretischer Ansätze, die hier in Deutschland in den Schulen überhaupt noch keinen Einzug genommen haben. Da gibt es zum Beispiel auch Überprüfungssysteme, also um Lernstand besser zu erfassen. Da können die Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis Klasse 12 Lesetexte lesen, prüfen sich einmal in der Woche, also so eine Form von Assessment, die eben regelmäßig stattfindet, sodass ich als Lehrkraft eine Idee davon habe, wo der Schüler, die Schülerin im Sinne von Lesekompetenz gerade steht. Also das sind alles Hilfen, die ich ganz dringend brauche, um Inklusion gut umzusetzen. Das kann die USA schon. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das vollumfängliche Konzept der Deklusion in einem Land ganz besonders hervorsteht. Also dafür können die andere Sachen vielleicht nicht so gut wie wir oder da fehlt es an anderen Stellen. Vielleicht nochmal auf die skandinavischen Länder kurz geguckt. Die waren ja eine Zeit lang jetzt ganz groß in der Presse, weil eben gesagt worden ist, die ganzen digitalen Medien werden jetzt wieder eingezogen und es wird ja auf analogen Unterricht umgestellt und so weiter. Das wurde ja ziemlich groß und breit dargestellt. Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass es nicht ganz korrekt dargestellt worden ist, denn diese Länder haben vergessen, über die Didaktik nachzudenken und vor allem über die Frage von Kooperation und Kollaboration. Also es geht nicht darum, dass die digitalen Medien falsch waren, sondern dass die Didaktik und die Vorgehensweise nicht die richtige war. Sie haben eben nicht sowas wie eine kreative Medienproduktion gemacht, wo die Schülerinnen und Schüler gemeinsam Interviews führen oder einen Podcast machen oder einen Film entwickeln oder ein cooles E-Book entwickeln oder ähnliches in Kooperation. Sondern sie haben eben sehr stark auf adaptive Lernsysteme gesetzt, wo Schülerinnen und Schüler vereinzelt vor den Endgeräten sitzen und dann immer wieder Übungen machen jeden Tag und so weiter. Und da vergessen wir dann, wenn ich nochmal vom UDL, vom Universal Design for Learning spreche, da vergisst man dann vollständig diese Frage von Lernengagement. Ja, habe ich Bock, mich da hinzusetzen und dann irgendwie eine Aufgabe nach der nächsten zu rechnen? Dann ist es sicherlich nicht in allen Ländern der Fall gewesen. Also man darf die auch nicht über einen Kamm scheren. Aber dennoch muss man schon sagen, das ist eine Frage der Didaktik war. Also Inklusion heißt immer Individualisierung auf der einen Seite, im eigenen Lerntempo lernen, Lernstrategien unterstützen, aber eben auch Kooperation, Kollaboration, gemeinschaftliches Lernen, Co-Konstruktion von Wissen, verschiedene Perspektiven wahrnehmen, Dinge aushandeln, ausdiskutieren, das gehört eben auch mit dazu. Und das wurde da eben häufig vergessen. Also von daher, in Vorzeigeland gibt es nicht, aber ich glaube, es gibt schon international ein paar Beispiele, die man hervorheben kann.
Helia, ich finde, man merkt richtig, wie du für dein Thema brennst. Und du, du steckst einfach an mit der Begeisterung. Und ich glaube auch, ich hoffe auch, dass wir jetzt dieses Thema einer breiteren Öffentlichkeit haben schmackhaft machen können. Und dass man vielleicht jetzt erstmal hergeht und sagt, okay, war jetzt nicht wirklich so bei mir auf dem Schirm, nicht so im Bewusstsein. Ich beschäftige mich jetzt mal ein wenig damit. Und hey, tausend Dank für deine Zeit heute, Lea. Hat uns allen wirklich, wirklich ein gutes Stück weitergebracht. Danke dir vielmals.
Das freut mich.
Uns auch.
Digital inklusive Lernumgebung für alle, sag ich mal.
Ja, auch für schon.
Mich, ich habe Freude und Lernengagement in diesem Bereich.
Ja, ist auch cool.
Na, super, vielen, vielen Dank, spitze. Lea, wir nehmen jetzt nicht mehr auf, aber ich hätte noch eine Frage. Wenn jetzt ein Kind mit einer Beeinträchtigung in die Klasse kommt und es werden iPads zur Verfügung gestellt, wessen Aufgabe ist jetzt ein blödes Wort, aber wer ist zuständig dafür, dass das Kind zum Beispiel die barrierefreien Tools auf diesem Gerät nutzen kann? Sind es die Lehrer, die das dem Kind in der Situation zeigen? Eigentlich die Eltern, die das Kind dementsprechend darauf vorbereiten? Wem kommt diese Rolle zu? Oder allen gemeinsam irgendwie?
Ja, das ist eine sehr coole Frage. Damit beschäftige ich mich wirklich viel. Weil ich ja ursprünglich auch Sonderpädagogin bin, auch weil ich dieses Wort schwierig finde mit diesem Sonder davor. Aber es geht ja letztendlich darum, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir schaffen, dass alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen können in irgendeiner Form. Und bei der Frage der Tools, ich würde die Grundverantwortung erst einmal beim Bildungssystem sehen. Niemals bei den Eltern, denn sonst entwickeln wir quasi diese Schere, die wir im System eh schon haben, dass die Kinder von privilegierten Familien eben nach vorne schießen, während die Kinder von benachteiligten Familien dort Schwierigkeiten haben, um teilhaben zu können. Das heißt, ich würde die Verantwortung grundsätzlich immer erstmal beim Bildungssystem sehen, dort alle Angebote, ob es Beratungsangebote oder auch Angebote im Unterricht, außerhalb des Unterrichts und so weiter bereitzustellen mit einem vorgefertigten, möglichst klaren Ablauf und Workflow, dass man immer gleich weiß, an wen man sich wendet und was als nächstes kommt. Und da gehört Elternberatung natürlich auch mit dazu. Aber ich muss dazu in der Lage sein, eben diesen Gap zu schließen, wenn ich merke, dass Eltern es an dieser Stelle in der Form nicht schaffen, aus etwaigen Gründen. So, da darf es dann nicht sein, bei den Eltern kein Wunder, sondern da muss es dann heißen, ja, bei den Eltern, da machen wir erst recht. Ja? So muss es eigentlich sein. Und bezüglich der Verantwortlichkeit, ich weiß, dass es sehr häufig in den Schulen so ist, dass man sagt, das muss dann die Sonderpädagogin irgendwie machen. Wir wissen, dass die Stunden begrenzt sind und ich glaube, dass die Idee auch eine andere sein muss. Natürlich gibt es bestimmte Menschen, die eine bestimmte Expertise haben und die sollten wir auch beratend hinzuziehen können. Also wir haben zum Beispiel hier bei uns jemanden im Bereich Sehen, der kennt sich super mit digitalen Medien aus und der kommt dann auch und berät einen und sagt, guck mal so und so. Aber die Umsetzung obliegt dann der Lehrkraft. Und ich finde, diese Verantwortung sollte auch bei den Lehrkräften in der Schule bleiben. Also wir müssen immer die Gesamtklasse als meinen Verantwortungsbereich sehen. Denn ansonsten entsteht automatisch sofort Exklusion. Ja? Und wenn ich mich mit bestimmten Dingen nicht auskenne, ist das kein Problem. Ja? Ich darf mich mit Sachen nicht auskennen. Ich darf nicht, also es ist möglich, dass ich nicht weiß, wie man Untertitel erstellt zu einem Video. Das ist in Ordnung. Das ist möglich, dass ich nicht weiß, wie eine FM-Anlage funktioniert, wenn ich ein Kind mit Hörbeeinträchtigung habe und meine Stimme verstärken muss, die dann direkt in die Hörgeräte gespielt wird. Ne? Das ist okay, wenn ich das nicht weiß. Aber ich möchte diese Verantwortung tragen, das umzusetzen und mir Hilfe zu holen, Beratung zu holen, vielleicht auch eine Sonderpädagogin, die zusätzlich immer mal in der Klasse ist und unterstützt. Aber ich muss die Verantwortung für dieses Wesen in meinem Unterricht haben, für den Lernprozess haben, weil es ansonsten oft heißt, und das sehen wir in der Praxis ja sehr häufig, ach, wie schön, die Sonderpädagogin ist da, nimm mal die drei Schülerinnen und Schüler damit raus. Und das darf es eben nicht sein. Von daher sehe ich, dass es super, super notwendig ist, dass wir diese Fragen eben mit in die allgemeine Lehrkräfteausbildung mit reinnehmen. Trotzdem aber auch spezifisches Wissen etablieren bei den Sonderpädagoginnen oder bei den Inklusionspädagoginnen in bestimmten Bereichen, die so spezifisch sind, dass man sich wirklich häufig damit auseinandersetzen muss. Ne? Unterstützte Kommunikation zum Beispiel. Ja, da muss man wirklich, wirklich didaktisch geschickt vorgehen, wenn Kinder über keine Lautsprache verfügen oder über wenig Lautsprache verfügen und die dann eben mit einem Talker oder mit der elektronischen Kommunikationshilfe dann kommunizieren lernen sollen. Das ist oft ein langer Weg und da braucht man diese Unterstützung. Schön wäre es, wenn es nicht nur Schule ist, sondern wenn diese Unterstützungssysteme dann auch außerhalb von Schule funktionieren. Da müssen wir auch hinkommen. Also nicht nur in Schule konzeptionell arbeiten, sondern diese Gesamtsysteme zusammenzubringen und dann eine Lösung spezifisch für einzelne Schülerinnen und Schüler finden. Und da sollten alle PädagogInnen und alle Beteiligten, ob Eltern, Kinder und so weiter, eben mit im Boot sitzen, um diese Lösung zu generieren.
Okay, ja, super, danke.
Lea, angenommen, ich hätte jetzt noch aufgezeichnet. Dürfte ich das reinnehmen in den Podcast?
Ja, klar.
Also super.
Logisch.
Ja, ich frage für einen Freund.
Ja, genau. Nur so rein hypothetisch.
Aber ich glaube, das ist eine Frage, die ganz viele beschäftigt.
Ja. Voll. Mhm. Ja, voll gerne. Cool, freue ich mich drauf. Lea, vielen Dank.
Danke,
vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du hier warst. Hat einen schönen Abend hier.
Grüß bitte Norden. Bis
dann. Ja, mach ich. Bis dann. Tschüss.
Servus. Ciao.
Christian, die heutige Folge ist wieder eine, die zum Denken anregt, die natürlich mich auch zum Denken anregt, einfach zu überlegen, wie man digitale Medien noch besser nutzen kann, um wirklich allen Schülerinnen und Schülern eine Teilhabe zu ermöglichen.
Ja, vor allem, man hat das ja gar nicht immer oft auf dem Schirm, ohne das jetzt bösartig irgendwie so zu meinen, aber ich finde, man sollte viel öfter mal ja schon sensibilisiert werden, vor allem für solche Themen. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ich bin sensibilisiert worden, und werde natürlich jetzt anders auch an die Unterrichtsplanung und Durchführung denken und das versuchen, besser zu machen. Ganz klar. Ihr hoffentlich auch. Aber ihr seid ja fleißige Hörerinnen und Hörer, klar. Wissen wir ja. In dem Sinne.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis denn, macht's gut. Servus. Ciao.